palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rika und Mario Soike.
Vierte Folge schon der neuen Staffel und jetzt wurde endlich aber auch Fußball gespielt. Die Serie A ist zurück und hier ist Serie Amore. Zum einen grüßt euch Mario Rika, das bin ich, und natürlich ist auch mit dabei Marius Soike. Moin.
Grüße aus Hamburg nach München und in die Serie Amore-Welt.
Ja, jetzt heute mal wieder ganz klassisches Duo und auch an den ursprünglichen Wahlheimaten oder in den Wahlheimaten. Kurzes Anliegen meinerseits, sollte letzte Woche die erste Folge gewesen sein, die ihr von uns gehört habt, dann kann ich sagen, dass der unsympathische Eindruck, den ich ab und an gemacht habe, nicht Standard ist. Lustigerweise war die Saisonvorschau mit Christian Bernhard dann doch unter 2 Stunden. Das lag auch daran, dass da ein bisschen gekürzt wurde. Ihr werdet nie erfahren, was ich da alles gesagt habe.
Ich werde es mir merken bis zu meinem Lebensende, aber es mit ins Grab nehmen.
Okay, sehr gut. Ich bedanke mich. Der erste Spieltag, Marius, hat aber auf jeden Fall schon wieder ordentlich geballert. Also viele, viele, viele Tore.
Wie viel Pech kann man als Aufsteiger haben?
Ja, das ist sehr, sehr krass. Also da wurde das ein oder andere Kämpferherz nicht belohnt. Los ging es mit Milan gegen Udinese, das ich mit Michi Hofmann kommentieren durfte. 6 Treffer hätte ich ehrlich gesagt bei der Spielkonstellation auch nicht erwartet. Das ist eher eigentlich so ein 2-0 Milan oder 1-1, weiß es nicht. Aber Udinese hatte auch Bock auf ein bisschen Spektakel und so gewinnt die AC im ausverkauften San Siro zum Auftakt mit 4-2 der Meister. Und ich bin mir gar nicht so sicher, was man für Takeaways aus dem Spiel mitnehmen kann. Denn auf der einen Seite hat Udinese teils ganz okay gemacht, teils waren sie vogelwild und haben halt Milan regelmäßig dann im falschen Moment zum Toreschießen eingeladen. Ganz, ganz früh ging es los. Da erste Ecke und die Gäste gehen in Führung. Bekau mit einem Tor per Kopf. Auch die Ecke, muss man sagen, vielleicht das ein Takeaway, das Prunkstück, die Defensive Milans, hat noch ordentlich Arbeit vor sich, denn das war sehr schlecht verteidigt.
Tomori war noch beseelt von seiner Unterschrift auf den neuen Vertrag, bis 2027 verlängert vor dem Spiel.
Ja, gut möglich. Und Bekau, 100. Serie A-Spiel, hat er direkt mal zum Anlass genommen, auch
stimmt,
zu netzen.
Da hat auch Marc, Grüße in die Community auch an dieser Stelle, eine Statistik rausgesucht. Der spielt seit 2019 für Udinese, hat in der Zeit 5 Tore geschossen und 3 davon gegen Milan jetzt.
Sogenannter Lieblingsgegner. Mhm. Oder besonders gut motiviert. Ja. Es ging dann aber relativ schnell, weil sind wir dann bei den ersten kleinen Fehlern von Udinese, nachdem so ein Ball leicht abprallt und Soppi erst zögert, wämst er dann, ich glaube Calabria war es, komplett um und nach VAR gibt es dann 11 Meter. Theo übernimmt dann und direkt auch wieder erstes Saisontor für den Außenverteidiger. Und kurz darauf, schon in der 15. ist das Spiel das erste Mal gedreht, weil Rebic trifft, auch da nach sehr, sehr schöner Vorarbeit, erst von Diaz und dann Flanke Calabria, Rebic aber auch völlig blank im Strafraum. Das muss man irgendwie bei Udinese mitnehmen. Da hat Sotil, glaube ich, vielleicht ein bisschen zu viel Lust auf Fußball insgesamt gehabt und ein paar Grundprinzipien, die man sonst irgendwie in Udine auch beim Fußballspielen immer dabei hatte, über Bord geworfen. Also Grundprinzipien Härte und Zweikämpfe und sich gelbe Karten abholen, das haben sie beibehalten, aber sehr, sehr oft sehr weit weg von den Gegenspielern. Deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer eben mit der Bewertung Milans, die ich schon auch gut gesehen habe, aber dann eben wieder in der Defensive war Pereira kurz vor der Halbzeit, war schon die vierte Minute in der Nachspielzeit, viel zu viel Platz. Junior Messias, der sonst viel mitgelaufen ist, auch ist dann aber überhaupt nicht in der Lage, ins Kopfballduell zu gehen und dann auch eben wieder wie das erste Tor so ein bisschen aus dem sogenannten Nichts, der Ausgleich 2-2. Massina, übrigens auch er in seinem 100. Serie A-Spiel.
Und von Watford gekommen.
So. Ja, genau.
Ganz klassisch.
Naja, und wenn dann Udinese so ein bisschen diszipliniert und aufmerksam in die zweite Halbzeit gegangen wäre, hätte es vielleicht eine spannende Partie werden können, aber eben direkt nach Wiederanpfiff Diaz mit dem Tor zum 3-2 für Milan. Und ab da haben sie es dann wirklich etwas besser und souveräner dominiert und es war nicht mehr ganz so wild wie über weite Strecken der ersten Halbzeit. Und dann hat Rebic in der 68. nochmal getroffen, einen Doppelpack gemacht. Also da muss ich sagen, für mich auf jeden Fall Diaz und Rebic zwei absolute Lichtblicke. Die hatten beide große Lust auf Fußball. Ich fand, Rebic hat sich sehr gut bewegt im Vergleich auch zu letzten Jahren, wo er dann manchmal irgendwie da so vorne drin hang. Er war sehr fluide, ist auf die Außen ausgewichen, hat sich Bälle geholt, war integriert ins Spiel. Das hat man, finde ich, von ihm so bei Milan nicht immer gesehen.
Ich finde, das ist vielleicht auch der Takeaway aus dem Spiel, dass kein Neuzugang bei Milan in der Startelf stand. Also De Ketelaere und Origi sind ja, habe ich übrigens nochmal nachgefragt, De Ketelaere.
De Ketelaere.
Hat er wohl auch oft bei seinem Begrüßungsvideo gesagt. Kein Neuzugang in der Startelf, aber genau, die beiden sind eingewechselt worden. Dafür Rebic eben in der Startelf, Diaz in der Startelf, Krunic, weil Tonali halt verletzt war, Messias in der Startelf. So ein bisschen die wir jetzt auch bei aller Lobhudelei über den Milan-Mercato vielleicht schon ein bisschen vergessen hatten. Und teilweise eben auch wie Diaz und Rebic, die in der Rückrunde keine große Rolle mehr gespielt haben, weil sie formtief waren, weil sie verletzt waren. Und die, finde ich, haben jetzt teilweise richtig aufgezockt. Und vielleicht ist das auch so, ja, hat Pioli da die richtige Ansprache bei denen gefunden, dass einfach da die sind gekitzelt worden und jetzt genau zum Startpunkt in Topform. Und dann, ja klar, ich meine, da müssen die Neuen jetzt eben dann auch erstmal vorbeikommen. So.
Ja, macht den Kader natürlich noch breiter, qualitativ und quantitativ, muss man auch sagen. De Ketelaere war dann so 20 Minuten vor dem Ende der erste Neuzugang, der kam. Da muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, wie unbeschwert der da in San Siro aufgelaufen ist. Ich finde, man hat gleich zwei, dreimal in Aktionen irgendwie so seine Technik, auch seine Dynamik, die er dann am Ball hat, gesehen, ist einmal nach Einwechslung dann auch ordentlich umgeholzt worden und schön begrüßt worden für seine Spielereien da an der Seitenauslinie. So 5 Minuten vor Schluss dann noch Origi und Pobega, die eingewechselt worden sind. Und das, wo ich gerade sehe, für wen Pobega kam, auch Krunic, völlig solide da im Mittelfeld neben Benacer das gemacht. Aber ich glaube eben, die Leistung gerade auch defensiv wird gegen einen Gegner anderer Klasse nicht reichen. Denn Udinese ist eine ekelhafte Mannschaft, war aber jetzt zum Saisonstart auch aufgrund des Umbruchs noch nicht in der Lage, da konstant gegenzuhalten. Ich finde, das muss man einfach irgendwie fürs Gesamtbild schon mit erwähnen.
Ja, es kommt ja jetzt schon. Das ist auf jeden Fall nicht mehr lange hin, bis das Derby kommt Anfang September. Da, ich weiß nicht, ich habe vorher, gegen wen vorher Milan spielt, aber das wird ja auf jeden Fall schon mal ein richtiger Härtetest.
Ja, jetzt als nächstes geht's für Milan gegen Atalanta.
Ja, okay, gut.
Und dann also in Bergamo und dann empfängt man Bologna. Also da kann man sich vielleicht nochmal schon mal ein bisschen danach was mehr auf den Zettel notieren. Udinese empfängt Salernitana und reist dann nach Monza. Also vielleicht auch ganz gute Gegner, um da erst so langsam reinzukommen. Aber da fehlt es mir eben an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen an der Ernsthaftigkeit bei der Mannschaft und bei den einzelnen Spielern.
Ja.
ergebnistechnisch nicht ganz so leicht. Auch vom Spielverlauf hat sich der andere Mailänder Club getan. Also wenn man jetzt nur den ersten Spieltag nimmt, dann müssen wir schon wieder zittern um unseren Meistertipp.
Wobei ist aber auch, die haben aber auch auf die Socken bekommen, muss man sagen. Also
das stimmt. Beim Auswärtsspiel in Lecce, der Aufsteiger hat sich da mit allem, was er hatte, gewehrt. Für mich ging es eigentlich erstmal ganz gut los. Also ich dachte, zweite Minute, erstes Tor Lukaku. Ja. Da dachte ich so, jetzt kam Gemma. Gemma, los. Nur noch 25. Und dann, ja, gibt es kurz nach der Pause den Ausgleich durch, ja, wie man den jetzt ausspricht, habe ich mir noch nicht vorbereitet.
Cesai. Also, hat, glaube ich, dein Kommentatorenkollege gesagt.
Was ist er denn für ein Landsmann? Da gucken wir doch mal direkt nach. Sind wir gut vorbereitet? Gambia, Asan Cesai. Ja, dann wird es Asan Cesai sein. Grüße an dieser Stelle. Sorry, dass ich dich noch nicht auf dem Notizzettel hatte. Er wird es überleben. Und ja, dann hatten wir am Schluss ja, großes spielerisches Übergewicht und ja, was die Schüsse angeht, Expected Goals schon auch, aber da hat vor allem Falcone im Tor bei Lecce ist ordentlich über sich hinausgewachsen. Ab und an, ja, war es dann vorm Tor auch irgendwie einfach nicht, wie soll man das sagen? Ja, ich finde, Inter hätte sich schlussendlich auch, das hätte dann wahrscheinlich Inzaghi anders gesehen und gesagt, dass das unglücklich, dass man da nicht 3 Punkte mitnimmt, aber irgendwie wäre es aus meiner Sicht, ich habe es nicht komplett verfolgen können, deswegen da auch unter Vorbehalt, 19-10 Torschüsse, aber aufs Tor waren es 9-4, also ja, das wäre irgendwie schon auch so ein, hätte man dann Lecce gegönnt und hätten sie sich erarbeitet und haben sich da mit allem reingehauen und dann kommt aber halt doch wirklich mit der letzten Sekunde 90. plus 5 Dumfries, das hätte ich fast Oliver Berg gesagt und Grüße nach Stuttgart und ja, so holt dann halt Inter doch noch irgendwie die 3 Punkte bei Lecce.
Aber ja, also letztlich schon verdient irgendwo ist. Also ja, ich glaube, was Michael bei Twitter geschrieben hat, der ist sicherlich auch ein bisschen vorbelastet in seiner Meinung, aber er schrieb, Lecce erinnert mich an eine alte Kreisligamannschaft mit dem Ball durchgehend überfordert und ohne nur am Gegner abmähen. Ist auch also tatsächlich, finde ich, dass Basquiotto für sein Einsteigen gegen, ich glaube Lautaro war es, nicht die rote Karte sieht. Also weiß ich nicht. Für fast die gleiche Situation hat Escalante von Cremonese gegen Florenz, gegen Kwame rot gesehen und ich finde, das ist auch die richtige Entscheidung, wenn man da so mit offener Sohle auch von vornherein gerätscht.
Ja, okay. Ja, lass ich mich von dir überzeugen. Doch, das stimmt.
Und dann, also dann ist es natürlich immer spekulativ, aber dann, wenn der Innenverteidiger dann rausgeht, ist es dann auch wieder ein anderes Spiel und so. Aber ich hätte auch eher gedacht, dass Inter da leichter durchgeht. Aber ja, hat die tatsächlich ja die eingespielte Elf gespielt. Bis auf Lukaku auch kein Neuzugang, also nicht mal Onana. Handanovic war hinten wieder am Tor. Gosens hat auf der linken Seite gespielt. Aber eben die Aslanis und Co. Auch nur auf der Bank erstmal.
Ja.
Mkhitaryan wurde eingewechselt, meine ich. In Schlussphase.
Ja. Calhanoglu fand ich relativ blass, ehrlicherweise noch, muss ich sagen. Damian war wieder gut.
Stimmt. So. Ja, da muss ich, gut, Dumfries hat jetzt das Tor gemacht, aber muss er sich trotzdem strecken.
Ja, aber das ist halt auch irgendwie, ne? Also vielleicht hilft das Inzaghi dann da doch auch irgendwie mal im Vertrauen in mögliche Rotationen.
Das stimmt wohl.
So ein Damian, den man da so irgendwie nur als, ich selber auch noch irgendwie vor ein paar Monaten so als nur als oder letztes und vorletztes Jahr so als ja, Backup gesehen hat. Ist er schon mehr und muss man ihm irgendwie auch irgendwie Credits für geben, wer da immer dran geblieben ist.
Absolut.
Solide und ja, finde ich gut. Finde ich gut. Also, aber auch da ist ganz, ganz großen Takeaway, finde ich. Und kann man davon irgendwie nicht mitnehmen. Vielleicht dann eher nach den nächsten zwei Spielen. Inter empfängt jetzt Spezia und dann fährt man nach Rom zu den Laziali. Der Aufsteiger aus Lecce hat seine nächste Partie bei Sassuolo, um dann Empoli zu empfangen, was dann tatsächlich schon ein sehr, sehr wichtiges Spiel für den weiteren Saisonverlauf werden wird.
Das denke ich auch.
Denn es tummeln sich, da haben wir ja uns letzte Woche drauf geeinigt, viele Mannschaften im Abstiegskampf. Im Übrigen ist mir aufgefallen, nachdem ich meinen Tabellentipp gemacht habe, dass ich bei Kicktipp im Übrigen, das habe ich dann nochmal geändert, Spezia als Absteiger festgemacht habe. Mhm. Und bei den Kollegen von 90
plus
in einer Saisonvorschau habe ich auf jeden Fall auch Lecce, Cremonese und Spezia genannt. Ich glaube, da war dann nur einer dabei, den ich dann bei uns in der Saisonvorschau gesagt habe. Aber ja, das war halt auch einfach ein bisschen, da habe ich mich so ein bisschen auch von euch verleiten lassen. Und neu, man kann ja Meinungen ändern und seine Sichtweise. Bin mal gespannt, was dann richtig gewesen wäre. Oft ist ja dann irgendwie...
Lässt dir einfach alle Möglichkeiten offen. Am Ende kannst du immer auf irgendeine Saisonvorschau gucken und sagen, hier, ich habe es doch gesagt.
Ja, genau, das ist gut. Genau, Sampdoria haben wir gesagt, dass sie Probleme bekommen werden. Jetzt am ersten Spieltag haben sie, ohne dass ich davon viel absehen kann, weil es eben zeitgleich zu Milan Udinese war, 0-2 zu Hause gegen Atalanta verloren. Toloi in der ersten Halbzeit und Lookman, der Neuzugang, ganz, ganz spät in der Nachspielzeit mit den Toren für die Bergamaschi. Ehrlicherweise sieht es, wenn man die Statistiken so sich reinzieht, nach einem ausgeglichenen Spiel an.
Ist auch der Eindruck, den ich, also ich habe mich auch vornehmlich auf das Milan-Spiel konzentriert, aber der Eindruck, den ich auf jeden Fall auch aus den Highlights und den Spielberichten, die ich mir dazu gelesen habe, der da so rüberkommt, dass der Sieg auch in der Höhe, die ja nicht mal eine besondere Höhe ist, jetzt nicht so hammerverdient war. Also letztlich, dass Atalanta nicht wirklich überzeugt hat, aber am Ende halt vor dem Tor einfach die höhere individuelle Klasse hatte. So, also Caputo hatte da auch ein, zwei Chancen.
Ja, aber das, was ich gelesen habe, war auch, also es sind 11-9 Torschüsse.
Sabiri hat mit dem Freistoß den Pfosten getroffen, natürlich.
Ja, okay, genau, aber so steht auch, dass sonst von Samt nur einer aufs Tor kam und in der einen App, wo dann auch so Großchancen angezeigt werden, hat sich Sampdoria, also ein Freistoß ist ja keine herausgespielte Großchance.
Ja,
klar, das ist trotzdem ein Pech, aber sozusagen ansonsten darüber hinaus keine Großchance erspielt.
Das mag sein, ja. Trotzdem, vielleicht lag es auch dann an den Spielanteilen oder einfach daran, dass eben Atalanta aus der höheren individuellen Qualität, die sie ja dreimal haben, jetzt nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Also sie hatten in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall auch ein paar Konterchancen, die dann vergeben wurden. Und ich glaube, wenn Lookman den dann in der 95. dann nicht macht, dann wird Zapata explodiert.
Mhm.
Aber...
Ja, stimmt.
Ja. So ist es wahrscheinlich genau wie bei Inter. Jetzt macht Gasperini einen Haken darunter.
Ja.
So hast du halt das unangenehme erste Auswärtsspiel gewonnen und Gianpaolo wird nicht gerade untrauriger.
Auf der anderen Seite. Denk auch. Und Samp hat dann direkt nochmal ein Heimspiel gegen Juventus und dann eben auch eine wichtige Partie auswärts in Salerno. Atalanta haben wir schon gesagt, als nächstes Heimspiel gegen Milan und dann fährt man zu Hellas.
Bin mal ganz gespannt. Atalanta, da ist jetzt gerade, ist heute in der Nacht fix geworden, also in der Nacht von Sonntag auf Montag. Remo Freuler ist weg.
Sehr schade.
Ist nach Nottingham gewechselt. Gut, das hatte sich schon ein bisschen abgezeichnet die letzten Tage, aber damit ist das magische Duo mit ihm und Derun nach über 250 Spielen auseinandergebrochen.
das ist wirklich sehr, sehr schade und könnte auf jeden Fall auch, ja, Problemchen mit sich bringen, wie ich finde, weil das waren schon so, gemeinsam waren sie ein Säuler.
Ja. Kann man
das
sagen? Jo.
Ja, ihr wisst, was ich meine.
Währenddessen Sampat unter der Woche, wir hatten ja sie geschunden für ihre Nicht-Aktivität auf dem Transfermarkt. Sie haben zwar Gonzalo Villar verpflichtet, der aber sich während seiner Leihe von Roma zu Getafe auch nicht durchsetzen konnte. Und sie haben Candreva an Salernitana abgegeben. Also das schreit alles so sehr nach Platz 17, 18, 19, 20. Ich weiß nicht.
Ja, ja. Naja, mal schauen.
Also, ja, kommt bestimmt noch was. Also ich meine, Torino hat ja auch. Können wir eigentlich als direkt hingehen, ne?
Ja, genau. Ja. Die haben bei Monza 2-1 gewonnen. Hätte man auch jetzt eine Überleitung mit Miranchuk noch hinbekommen können.
Stimmt, ne? Ja.
Torschütze und Sanabria. Einmal Miranchuk kurz vor der Pause, Sanabria in der 66. Mota für Monza dann in der Nachspielzeit mit dem Ehrentreffer.
Oh, jetzt haben wir, sorry, da muss ich noch einmal reingrätschen, wir haben die Frage vergessen. Zu Inter, das war sogar noch zu Inter. Vom Stubai Ghana. Der hat gefragt, die Community gefragt, wo man Inter-Tickets kaufen kann. Und ihr könnt das bei, also Stubai-Ghana, ihr könnt ihm das, wenn ihr es wisst, sagen. Als ich bei Inter war, meine ich, haben wir die Tickets entweder direkt über die Inter-Website oder über Ticket One, das ist ja dieses italienische Event-Team, gekauft. Ich würde einfach mal gerade bei den großen Vereinen immer auf der Website einfach checken. Die werden einen sonst schon an den Online-Store des Vertrauens weiterleiten. Kann aber sein, dass der Vorverkauf frühestens 14 Tage vorher oder noch später losgeht.
Ja, mal gleiches gilt für Atalanta. Da wurde ich auch gefragt, wie man da am besten Spiele besucht und Tickets ergattern kann. Ich glaube, da ist es auch tatsächlich Website oder Ticket One. Im einfachsten Fall. So. Oder halt in der Stadt mal zu so einem Bürolauf.
Das geht auf jeden Fall.
Ja.
Bei Inter vielleicht nicht am Tag des Spiels, so das kann eng werden, aber.
Ja. Nee. Na, dann haben wir es doch jetzt auch schon wieder geschafft, hin und her zu springen. Yes. Ohne Struktur. Nice. Da sind wir doch wieder zurück. Monza Torino kann ich zum Spiel selbst gar nicht so viel sagen, als dass, ja, Torino, was die Großchancen und die Expected Goals angeht, anscheinend verdient gewonnen hat.
Es sah für mich auch so ein bisschen nach Lehrgeld für Monza aus. Also ich meine, klar, die haben mit der fast komplett neuen Startelf gespielt, in der sehr viel Serie A-Erfahrung stand, die aber sichtbar noch nicht eingespielt ist, was ja auch irgendwie logisch ist. Und Torino hat das, finde ich, ja, geschickt gut gemacht. Also das Spiel von Monza hatte auch ein paar Möglichkeiten, aber das Spiel größtenteils haben sie Juric-Style unterbunden und sich dann selbst immer nach vorne ein bisschen gewagt. Und also ist ganz klar verdienter Sieg. So hätte auch noch ein, zwei Tore höher ausfallen können, meine ich tatsächlich.
Okay. Monza als nächstes bei Napoli und dann gegen Udinese und Torino, dann gegen Lazio und bei Cremonese. Und Torino hat jetzt dann tatsächlich ja auch noch mal ein bisschen was auf dem Transfermarkt gemacht, ne?
Ja, da jetzt müssen keine Fäuste mehr fliegen bei den Granata. Also Miranchuk ist ja schon erwähnt worden, auch Startelf, Tor geschossen. Ist ja, finde ich, bei Atalanta immer ein bisschen. Also Gasperini hat mir ein bisschen zu wenig auf ihn gesetzt. Ich glaube, der ist ziemlich talentiert und könnte mir vorstellen, dass der bei Juric ganz, ganz guten Entwicklungssprung macht. Dazu haben sie, also Marke Königstransfer, Vlasic von West Ham ausgeliehen, kroatischer Nationalspieler, ich glaube auch Vize-Weltmeister.
Die zweite Halbzeit hat er gespielt, ne?
Ja, genau, ist eingewechselt worden und jetzt folgt auch sehr zeitnah noch von Ajax ein Verteidiger, Per Schurs.
Mhm, ja.
Und da hat man dann mit drei Spielern einfach mal eben 40 Millionen Euro an Marktwert dazu gewonnen. Das ist dann schon ordentlich, auch im Hinblick auf die Verluste, die man kadertechnisch erlitten hat. Ich glaube, ja. Juric ist dann bestimmt immer noch nicht zufrieden, aber nein, aber schon ein bisschen mehr. So.
Ja. Lazaro tatsächlich nur 10 Minuten gekickt im Übrigen.
Da weiß ich auch nicht, ob der nicht irgendwie auch schon durch drüber ist oder so. Mit seinen 25 oder wie alt er ist. Nee, 27, ich weiß nicht. Ich habe tatsächlich auch für Torino noch einen Tutti gli occhi su rausgesucht.
Oh, Überraschung.
Und zwar, stimmt, habe ich dich gar nicht vorgewarnt.
Nee, jetzt bin ich gespannt.
Ja. Emirhan Ilkhan.
Ah ja, ganz spät noch eingewechselt worden.
Genau. Der ist auch vorige oder also in den letzten 10 Tagen, sag ich mal, verpflichtet worden von Beşiktaş. 18-jähriger zentraler Mittelfeldspieler, mit 18 schon U21-Nationalspieler der Türkei, hat 4,5 Millionen Euro gekostet. Und ich glaube, also nicht nur wegen der Einwechslung, ich könnte mir vorstellen, dass Juric auf ihn setzt, denn sie haben, also Torino hat noch nie so viel Geld für einen Spieler dieser Altersklasse auf den Tisch gelegt.
Krass.
Und könnte ich mir schon vorstellen, der hat ja bei Hellas auch bewiesen, dass er mit Talent umgehen kann, wenn ich jetzt an Ilic oder so denke. Vielleicht ist das sowas, was so eine Rolle, die Ilkhan auch einnehmen könnte, so mittelfristig bei Torino. Über seine spielerischen Qualitäten kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, aber er hat bei Beşiktaş schon mit 17 Jahren debütiert, 11 Einsätze, ein Tor letzte Saison in der Super League gemacht, auch in der Youth League war er Stammspieler, hat er auch gescored. Und ich bin mir sehr sicher, wenn Juric auf ihn setzt, dass der eine ganz gute Entwicklung hinlegen könnte. Ich weiß aus guter Quelle, dass auch Bayer Leverkusen ihn beobachtet hat, aber dann halt nicht die notwendigen Schritte eingeleitet hat, beziehungsweise da war damit Torino schon zu weit. Von daher.
Wie lange hat der Vertrag bekommen?
Lang.
Lang?
Warte, ich bemühe das Internet.
Das Internet. Tja, ich kann auch überraschen. Ich kann auch einfach zurückschießen und überraschen.
Ja. 2026.
Okay, ja. Ja, dann haben sie da doch nochmal einen für die Perspektive, ein paar, die sofort funktionieren. Bin gespannt. Wir waren bei Lehrgeld und bittere Aktionen für Aufsteiger, bittere Spielausgänge für Aufsteiger und können da so kurz in den Sonntag rein starten. Die Fiorentina gewinnt 3-2 gegen Cremonese in einem wirklich wilden Spiel. Bonaventura, 16. die Führung für Florenz, dann Okereke mit dem Ausgleich. Jovic trifft im ersten Spiel. Also ja. Da mein Hottake war wirklich viel zu hot.
Was war unsere Wette?
Ich glaube, ich habe gesagt, dass er keine 10 macht.
Ja.
Bianchetti in der 68. dann mit dem Ausgleich. Da hatte aber auch schon kurz vor der Halbzeit bei Cremonese Escalante die rote Karte gesehen. Trotzdem kommt man da wieder zurück und ist kurz davor, ein Pünktchen zu entführen aus dem Artemio Franchi. Und
weil tatsächlich Stefan Radu wahnsinnig gut hält und dann...
Ja.
Und dann...
Und dann schmeißt er in sich selber David Seaman-Style ins Tor rein.
Ja.
Das Volando war, also, Mandragora. Flanke, also es war eine Flanke, ne?
Hast
du auch gesagt.
Ja.
So. Ja. Klar, ich meine, im Endeffekt, wenn man dann drauf schaut, irgendwie 28-13 Torschüsse, 11-4 aufs Tor. Radu halt, wie du schon gesagt hast, eigentlich gut gehalten. Kommt tatsächlich in meiner App immer noch mit einer besseren Gesamtnote als Colini bei der Fiorentina weg. Aber
der hat auch, also der sah beim 2-2 auch nicht so gut aus. Das war fast eine direkt verwandelte Ecke. Also da macht ja die kurze Ecke halt entsprechend auch nicht gut zu und ist dann ein bisschen billardmäßig das Tor, wie der Ball dann zu Bianchetti kommt. Aber ja, also dadurch, dass Radu bevor seinem Klops wirklich 3-4 Mal richtig, richtig gut reagiert hat, geht das, glaube ich, auch in Ordnung. Aber das wird ihn jetzt natürlich, also ich meine, der hatte eben mit dieser Interaktion in Bologna, da war das Selbstvertrauen schon ganz unten und das wird sich jetzt nicht gerade verbessert haben, würde ich sagen.
Ja, definitiv. Und das ist halt für einen Aufsteiger eh echt jetzt auch ja, so bitter, denn man hätte es, glaube ich, ganz gut gebrauchen können, wenn man sich die nächsten Wochen anschaut. Auswärtsspiel bei der Roma, dann gegen Torino, dann bei Inter. Also das sind die nächsten Aufgaben für Cremonese. Die Fiorentina ist dann jetzt erstmal tatsächlich in der Europa Conference League unterwegs. Gar nicht mal so ein einfaches Los bekommen. Ja. Vom Namen her, also da sind andere unterwegs gewesen. Bei Twente, ich habe die jetzt die letzten Jahre nicht verfolgt, aber tatsächlich im Vergleich zu den ganzen rumänischen und ungarischen kannte ich FC Twente zumindest vom Namen her. In der Liga.
Also da gibt es bestimmt ein paar talentierte Winger.
In der Liga spielt Florenz dann als nächstes bei Empoli, dann wieder gegen Twente und dann gegen Napoli. Ja, der Sonntag war eh relativ unterhaltsam. Lazio gewinnt 2-1 gegen Bologna. Erstmal ein Eigentor von De Silvestri. Nee, Quatsch, die Führung hat erstmal Arnautovic gemacht per Strafstoß. Dann in der ersten Halbzeit noch, dann De Silvestri in der 68. mit dem Eigentor und Ciro Immobile gute 10 Minuten vor dem Ende dann mit dem Siegtreffer.
Ist auch schon wieder on track.
Ja, für die Laziali gab eine ganz, ganz frühe rote Karte für den neuen Schlussmann Lazios, Maximiano, den ich sonst auch überhaupt nicht einschätzen kann, ehrlicherweise.
So wie ich das mitbekommen habe, ärgert man sich bei Sporting Lissabon mittlerweile, dass man ihn schon so früh abgegeben hat an Granada, wo er sich halt sehr gut entwickelt hat.
Mhm. Aber er hat auf jeden Fall den Radetzky gemacht, glaube ich, in der 6. Minute. Also Lazio sehr, sehr lange in Unterzahl.
Zum Kontext, der Radetzky ist einen Meter vor dem Strafraum den Ball mit der Hand aufnehmen.
Ja, genau. Ja. Provedel kam dann rein, aber ja, noch vor der Halbzeit hat sich dann ja auch noch Bologna geschwächt. Da hat Soumaoro gelb-rot bekommen innerhalb kürzester Zeit.
Zum Torwartkampf ein Wort vielleicht. Ich finde, Provedel fand ihn ja ziemlich gut bei Spezia letzte Saison und frage mich auch, warum die den abgegeben haben jetzt. Und die haben ja Dragowski geholt, natürlich auch kein schlechter, aber also wenn Maximiano wird ja jetzt mindestens 2 Spiele gesperrt werden, würde ich sagen.
Ja.
Und dann muss er sich erstmal den Platz im Tor zurück erarbeiten, glaube ich. Also weil, ja, Provedel ist ein, also so als, wenn du den als Nummer 2 hast, kannst nicht knurren auf jeden Fall.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Backup. Oder vielleicht dann jetzt ja auch Nummer 1. Könnte mir schon auch vorstellen, dass Sarri sowas ganz früh von Maximiano, so eine Doofheit, dass er das nicht so gerne gesehen hat.
Möglich.
Als nächstes Lazio, dann bei Torino und dann zu Hause gegen Inter. Bologna empfängt Hellas und spielt dann im San Siro gegen die Rossoneri. Die Roma von uns hoch angepriesen. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, tut sich schwer, aber macht es länger spannend und lässt es auf dem Papier nicht ganz so souverän aussehen beim 1-0 Auswärtserfolg in Salerno. Cristante in der 33. mit dem Tor und ansonsten war da auch ganz viel Nicolo Zano Goal, you know?
Ja.
Ja. Der Thomas Müller von Serie Amore ist wieder zurück. Das hätte durchaus deutlicher sein können, aber Nicolo Zaniolo da irgendwie war nicht in der Lage, den Ball das ein oder andere Mal im Tor unterzubringen, schon in der ersten Halbzeit, wo man davor wirklich gesehen hat, dass das klar, jetzt auch bei keinem Top-Gegner, aber so Dybala und Abraham da vorne, die haben sich schon ganz schön durchkombiniert, das ein oder andere Mal.
Ja, ich glaube auch, also dass wenn die dann richtig eingespielt sind und auch die Zielgenauigkeit ein bisschen erhöht haben, dann kann das schon ganz schick werden.
Denke auch. Salernitana, wenn man auch also ich meine, die ganz, ganz großen Chancen haben sie sich nicht mehr rausgespielt, aber finde ich, haben dann doch ganz ordentlich dagegen gehalten. Also
ja, das schon, haben sich halt dann selbst, wäre das Spiel höher ausgegangen, hätten sie sich die Dinger selbst reingelegt quasi, also gerade was Ribéry in der zweiten Halbzeit durch Fehlpässe und verlorene Zweikämpfe dann an Kontern ermöglicht hat, das war schon ein bisschen abenteuerlich so.
Ja, ich wollte da gerade sagen, bei Ribéry sieht man also, das ist jetzt der Spieler, für den es immer noch für 30 Minuten reicht. Aber ich weiß gar nicht, ob das die Wahrheit ist. Er stand halt mehr als 30 Minuten auf dem Feld, aber wirklich gut war es nicht.
Nee, genau. Ja, die Roma hat nach der 60. so um den Dreh so ein bisschen die Spielkontrolle aus der Hand gegeben. Also nicht mehr so krass nach vorne gespielt und Mourinho hat das begründet. Und da so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben, dass er doch Belotti ganz gerne hätte. Denn er hat offensive Spieler ausgewechselt mit Abraham, mit Dybala meine ich auch. Genau. Zaniolo ist auch ausgewechselt worden und hat dafür unter anderem Matic und Wijnaldum gebracht. Mhm. Also um das Zentrum dann dicht zu machen und das Ergebnis in Anführungszeichen zu halten. Er hatte halt nicht diese offensive Option auf der Bank und das wollte er, glaube ich, dem Board der Roma, den Friedkins und Herrn Pinto ein bisschen aufzeigen. Also dass sie da vielleicht nochmal in den nächsten 2 Wochen, so lange haben sie noch Zeit, wobei Belotti dürften sie wahrscheinlich auch danach noch unter Vertrag nehmen. Aber ja, dass da eben nochmal ein bisschen reingeklotzt wird. Mhm. Er meinte dann auch noch, er kann ja nicht nach Geld fragen. Es ist ja kein englischer Club, wo man einfach so einkaufen könnte, wie man will. Oder wie bei anderen italienischen Vereinen, womit er, glaube ich, Juventus gemeint hat. Da ist ja, kommen wir aber gleich noch kurz zu. Dann sagt er, nur Sampdoria und Lecce haben weniger ausgegeben als wir. Das stimmt in Ablösesummen zwar, aber gehaltsmäßig natürlich irgendwie eher nicht.
Das ist ihm, das ist ihm wichtig, ne?
Ja, ja,
eine populistische Aussage, da rechnet er nicht mal sich das schön, ne?
Genau. Und Roma würde ja jetzt schon zum Scudetto-Favoriten hochstilisiert werden, aber das sieht er nur, wenn es 18 Scudetti geben würde. Also Classic Mu auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, er bekommt seinen Stürmer noch.
Ja, ob es dann Belotti wird, weiß ich nicht. Oder hältst du das für realistisch?
Ja, ich finde das also auch vom Spielertypen her jetzt als Ersatz für Abraham schon ganz gut so.
Mhm, ja, stimmt eigentlich. Als nächstes geht's gegen Cremonese und dann können sie sich in Turin bei Juve beweisen. Salernitana erst in Udine und dann gegen Samp. Auf jeden Fall auch 2 wichtige Spielchen.
Können wir jetzt schon mal sagen, laut aktuellem Plan, da kann sich natürlich immer kurzfristig noch was ändern, aber wollen wir die Trikotfolge und dann auch einen kleinen Roma-Schwerpunkt mit unserem guten Freund Markus eben nach diesem Juve-Spiel und vor der englischen Woche aufnehmen.
Genau, weil wir gedacht haben, da soll er sich mal 90 Minuten in voller Gänze Kostic anschauen.
Genau.
Genau, also dann sagen wir es da, also we hear you, also weil Roma-Schwerpunkt wurde sich auch gewünscht und wir arbeiten dran. Der Vollständigkeit halber, Hellas gegen Napoli, nach Aufzeichnung dieser Folge stattfindend am Montagabend genauso wie Juventus gegen Sassuolo bei Hellas gegen Napoli. Muss man kurz sagen, ich weiß nicht, ist Simeone jetzt schon gewechselt, fix?
Ja, quasi. Ist, glaube ich, noch nicht vorgestellt worden und deswegen wird er, denke ich, auch noch nicht im Kader stehen. Ist vielleicht für Steffens Seelenfrieden auch ganz gut.
Ja, hat schon gemeint, dann erst den jetzt noch zum großen Konkurrenten oder Antagonisten wechseln lassen und sich dann da direkt von ihm die Bude vollschießen lassen. Ich glaube, dann wäre er komplett ausgerastet. Ja. Und Juventus empfängt dann noch zum Abschluss des ersten Spieltags Sassuolo.
Nur kurz erwähnen, Spezia hat auch 1-0 gewonnen. Haben wir nicht gesagt.
Wo bin ich da drüber weggegangen? Ja. Ah, stimmt, gegen Empoli. Sehr wichtig, Nzola hat das Tor gemacht. Und Juventus? Da muss ich nochmal kurz, wenn ich jetzt so ein geiles Soundboard hätte und das alles viel besser könnte, dann würde ich so ein, lass uns nochmal kurz reinhören. Marius, wo spielt Kostic nächste Saison?
Juventus.
Ja, okay.
Ja, ich habe meine Worte, ich habe es dir und Christian ja geschrieben, schon bevor wir die Folge dann online gestellt haben, diese Saisonvorschau, habe ich meine Worte ja schon gefressen. Das war ärgerlich.
Tja, und damit, also wenn es funktioniert hat, Juve gar nicht mal so viel falsch gemacht in dieser Transferperiode.
Ja, dazu jetzt auch, also Depay ist wohl auch so gut wie fix. Da hat man dann nochmal einen mehr als ordentlichen Stürmer, der ein bisschen andere Qualitäten mitbringt als Vlahovic. Paredes wird wahrscheinlich auch noch was, geht aber, glaube ich, erst dann, wenn Rabiot zu Manchester United wechselt. Und das ist geil, ne? United lässt sich 4-0 von Brentford auf die Fresse hauen und verpflichtet dann Adrien Rabiot. Naja.
Ja.
Aber ja, also habe ich mir die Frage auch notiert, ist Juve am Ende doch der große Gewinner des Mercato? Allegri sagt natürlich, ich weiß gar nicht, ob wir stärker sind als letzte Saison, haben wir auch ein paar exzellente Spieler uns verlassen und die haben wir sehr gut ersetzt. Also stapelt er wieder tief.
Ja. Ja, aber weil er halt auch tatsächlich erstmal liefern muss, ne?
Ja, klar, also. Aber jetzt dachte ich ein bisschen, weil Pellegrini ja auch weg ist, der ist im Gegenzug ja zur Eintracht gegangen, ob das nicht wirklich, wie von Christian letzte Woche in der Saisonvorschau vorgeschlagen, ob das nicht eine Dreierkette wird am Ende. Würde dann ja auch mit Depay und Vlahovic vielleicht als Sturmduo vorne passen.
Ja, theoretisch.
Und dann eben vielleicht ja die Maria sogar auf der Acht.
Ja, ja, ja.
Chiesa und Kostic außen, also.
Also ist dann halt echt die Frage, wie flexibel Allegri ist, ja. Was er da in der Lage ist, auch dann jetzt irgendwie der Mannschaft schnell vorzeigen kann, wo es lang gehen soll und das dann mit den Spielern auch funktioniert. Theoretisch wäre das auf den ersten Blick, finde ich, logisch und womöglich die richtige Formation dann.
Ja, ich glaube, Bremer wird sich auch freuen.
Ja, definitiv, definitiv. Das wären die Dinge zu Spieltag Nummer 1. Lass uns ganz kurz, weil auch da gekickt wurde, in die Serie B abtauchen. Parma hat dort eröffnet. Zum Auftakt ein 2-2 gegen Bari. Weiß nicht, ob das zufriedenstellend ist.
Im Endeffekt natürlich nicht, aber man muss ja auch sehen, dass Bari kein gewöhnlicher Aufsteiger ist so. Also die sind natürlich auch vom Selbstverständnis schon ein Team, das sich eher so in den Top Ten einordnet jetzt. Trotzdem, klar, zu Hause, erster Spieltag, willst du natürlich auch eher gewinnen. Sehr logisch. Immerhin, Mihaila und Mann, vielleicht zeigen sie dann ja jetzt mal, also das Tor von Mann, das war sehr schön. Vielleicht zeigen sie ja jetzt mal, warum man fast 20 Millionen oder mehr als 20 Millionen in sie investiert hat.
Südtirol hat bei Brescia verloren, das kann man vielleicht noch sagen, und Genua gewinnt das Duell der Absteiger bei Venezia, da haben Portanova getroffen und Yeboah, der letzte Saison schon aus Graz kam, hype, beziehungsweise auf den gibt man viel, und das war jetzt aber dann tatsächlich, muss man auch sagen, das erste Mal, dass er in einem Ligaspiel seit seiner Ankunft beim CFC getroffen hat. Das ist sicherlich für ihn und auch für den ganzen Verein dann in der weiteren Saisonfolge vielleicht gar nicht schlecht, wenn der dann da jetzt in der Serie B funktioniert, und dann könnte das auch mit dem direkten Wiederaufstieg was werden, denn da haben sie doch, finde ich, personell gar nicht mal so einen schlechten Kader.
Das glaube ich allerdings auch. Aber wenn ihr schon dabei seid, wie gesagt, in 2 Wochen blicken wir mehr auf die Trikots, aber guckt euch doch schon mal das eine von Genua schon an und den Hauptsponsor.
Habe ich selber noch nicht gemacht. Da muss ich mal reinstarten noch. Reingestartet sind wir auch mehr als ordentlich, also jetzt nicht punktetechnisch, in unsere Kicktipp-Runde. 300 voll gemacht, also damit ist dann auch alles zu. Tut mir leid, wenn es da jemand nicht mehr reingeschafft hat. Ich glaube, es ist noch nicht so groß oder ist dann vielleicht auch eher sinnlos, einen zweiten aufzumachen. Ich glaube, diese Saison behalten wir es einfach mal so bei. Vielleicht müssen wir nächstes Jahr tatsächlich 2 Ligen machen, oder Sascha muss das dann machen. Serie Amore 2 dann vielleicht noch, aber es sind 300 Das finde ich ja, bemerkenswert. Das hat mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. 300 Tippende und bislang nach 8 Spielen hat es Dino am besten gemacht und zwar unfassbar krass.
Ja.
Mit 24 Punkten, der hat 1, 2, 3, 4 Partien von 8 exakt richtig getippt. Und dem den Spieltagssieg noch zu entreißen wird schwierig, wobei man auch sagen muss, dass Ratio Lohm und Aboubakar sowie Giuseppe, Manivel, Miroslav Penner und die Bala 10 auch in Schlagweite sind. Also da 22 und 21 Punkte ist auch ziemlich ordentlich, wenn ich bei mir sehe, dass ich bislang nur auf 12 komme.
Tja, da bin ich ja schon mal 5 vor dir.
Oh, Honorable Mention tatsächlich auf dem geteilten 18. Platz mit 19 Punkten. Der gute Freund der Redaktion, zumindest. Nein, das ist falsch gesagt. Den hochverehrten und von mir verehrten, auch aufgrund seines Social Media Contents, Belamigovic.
Oh, sehr schön, ja. Sehr schön. Doch definitiv Freund der Redaktion.
Ja, okay. So. Wir haben es vorhin schon gesagt, also Fragen kommen an, Wünsche kommen an. Wir werden sie versuchen zu erfüllen. Und vielleicht noch ein Teaser für die nächsten Wochen. Ich sage nur ein Wort, Stefano.
Wenn das mal nichts ist, also das ist ja schon Marvel-mäßig.
Ja.
Geil.
Dann kann ich euch an dieser Stelle nur noch viel Spaß bei den Montagsspielen wünschen. So, und auch beim nächsten Wochenende. Jetzt sind wir wieder, wenn das soundtechnisch und technisch alles so wieder funktioniert, regelmäßig am Montag für euch da. Ob morgens oder abends, liegt auch ein bisschen am Spielplan. Es gibt schon oft Montagsspiele jetzt. Es gibt direkt, glaube ich, am dritten Spieltag oder so auch wieder eine englische Woche. Aber könnt euch da einfach auch vielleicht auf Folgen klicken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Ausgabe da ist. Benutzt den Hashtag SerieAmor, schickt noch mehr Fragen, seht es mir nach und macht es auch, wenn nicht alle direkt beantwortet werden. Ansonsten, gehabt euch erstmal wohl.
Kommt gut durch die Hitze und durch das folgende Gewitter. Bis nächste Woche.
Ciao.
Fums.